Bitte erheben Sie.
Genau.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Ich grüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch, der uns für diese Woche gegeben ist, aus Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wie gut, dass Jesus Mensch geworden ist, wie wir, und uns Menschen liebt. Durch seine Gnade und Wahrheit haben wir die Möglichkeit, ihn zu erfahren. Das wünsche ich uns für diesen Gottesdienst, aber auch für die kommende Woche. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie sich vom Winter und vom Schnee nicht hin aufhalten lassen, dass Sie gekommen sind, um diesen Gottesdienst mit uns und miteinander zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst heute mit und für die vielen Mitarbeiter in unserer Kirchengemeinde. Die Gruppen, Kreise und Mitarbeiter wurden Ihnen in der Präsentation zu Beginn bereits vorgestellt. Ein kleines Dankeschön für das Miteinander und für das Mittragen. Auch die Musik ist ein wichtiger Bestandteil hier in diesem Gottesdienst. Vielen Dank dem Musikteam für die musikalische Gestaltung. Der Gottesdienst läuft heute etwas anders ab, als Sie es gewohnt sind. Sie haben in diesem Gottesdienst die Möglichkeit, sich einen persönlichen Segen zusprechen zu lassen. Auch haben wir hier vorne eine Gebetswand aufgebaut und eine Klagemauer. An der Gebetswand können Sie Ihre Gebetsanliegen für uns und für unsere Gemeinde, aber auch ganz allgemein, auf einen Zettel schreiben und an die Wand anheften. Die Klagemauer hier vorne auf dem Altar bietet die Möglichkeit, Ihre persönlichen Anliegen, die nur Sie und unseren Gott etwas angehen, aufzuschreiben und in die Steine zu stecken. Die Zettel werden nach dem Gottesdienst dann anonym entfernt und symbolisch verbrannt. Ihr Anliegen haben Sie dadurch Gott abgegeben. Pfarrer Kuttler wird uns später dann zu dem Ablauf noch mehr sagen. Nun bitte ich Sie, dass Sie sich erheben. Wir beten zusammen den Psalm 100, die Nummer 740 im Gesangbuch. Ein Psalm, der zeigt, wie groß Gott ist. Wir beten in ganzen Versen, abwechselnd Männer und Frauen getrennt. Ich beginne mit den Männern zusammen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du, der König über alle Könige, Gemeinschaft mit uns Menschen haben willst. Danke, dass du uns immer wieder neu zurufst und einlädst. Komm doch her zu mir, die ihr so mühselig und beladen seid. Danke, dass du uns immer wieder neue Kraft anbietest, damit wir neu gestärkt unseren Weg gehen können. Habe auch herzlichen Dank, dass wir nicht alleine auf dem Weg zu dir sein müssen, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir uns gegenseitig begleiten und Mut machen können. Aber ganz besonders sagen wir Danke, dass du selber uns an der Hand nehmen willst und selber ans Ziel bringen willst, zu dir in die ewige Herrlichkeit, dass du uns dahin geleiten willst, ja, dass du uns sogar durch Schwierigkeiten hindurch tragen willst, wenn unsere eigene Kraft am Ende ist. Danke, dass wir wissen dürfen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir möchten aber auch heute deine Kinder nicht vergessen, denen es nicht vergönnt ist, sich so in aller Freiheit zu versammeln und Gottesdienst zu feiern, die nicht gemeinsam beten und singen dürfen, ja, die im Leben bedroht sind, nur weil sie dich lieb haben und sich zu dir bekennen. Wir bitten dich herzlich für sie. Sei du ihr persönlicher Schutz und Schild. Hab du selber Acht auf sie und schenke Kraft zum Durchhalten. Aber du kannst auch wieder Freiheit und Raum zum Aufatmen schenken. Du bist doch der Herr, der alles in seinen Händen hält und dem nichts unmöglich ist. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Erbarme dich dieser zerrissenen Welt mit all ihren Nöten. O Herr, danke, dass du versprochen hast, einmal all die Tränen, die jeden Tag geweint werden, abzuwischen. Danke, dass du uns zugesagt hast, schon hier auf dieser Erde, immer und überall, bei all denen zu sein, die dir gehören. Ja, ganz besonders, wenn wir uns unter deinem Namen versammeln, dann willst du selber in unserer Mitte sein. Danke, dass wir das auch jetzt glauben dürfen. Du selber bist bei uns, jetzt und hier in diesem Raum. Und in diesem Vertrauen wollen wir nun diesen Gottesdienst miteinander feiern und dich bitten, segne du Reden und Hören. Alles, was wir auf dem Herzen haben, an Sorgen, an Freuden, an Danken und Klagen, das dürfen wir nun in der Stille unserem Herrn hinlegen. Wenn ich dich anrufe, dann erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Anstelle der Schriftlesung dürfen wir nun Worte hören von Martin Luther. Luther war es ja immer ganz besonders ein Herzensanliegen, dass es möglich zu machen, dass alle die Heilige Schrift lesen können, dass das Wort Gottes unter die Leute kommt.
Ja, Martin Luther, das Lutherjahr, und wir haben uns überlegt, dass man einfach mal, ja, nochmal nachschaut, was hat Luther gesagt, nicht nur die Bibel übersetzt, sondern manche Worte, Ausdrücke von ihm, durchaus, sage ich mal, von der Sprache her ein paar hundert Jahre alt, aber vom Inhalt durchaus noch sehr aktuell. Das christliche Leben ist nicht fromm sein,
sondern ein fromm werden.
Nicht gesund sein,
sondern ein gesund werden.
Nicht sein,
sondern ein werden.
Wir sind's noch nicht.
Wir werden's aber.
Es ist nicht das Ende.
Es ist aber der Weg.
Wer ein Christ sein will, braucht seine Gebärde nicht verstellen. Ein jeder bleibe bei seinem Kleide. Sauer Sehen und grauer Rock machen keinen Christen.
Und wie viele Augen doch alle die Sonne vollkommen und ganz sehen, wiewohl sie nur einen Glanz von sich gibt. Wie jeder diesen Glanz ganz hat und alle zusammen ihn haben, so ist's auch mit Christus. Sie haben ihn alle zusammen, und doch hat jeder ihn ganz im Herzen.
Was ist dann der Unterschied zwischen Priestern und Laien in der Christenheit, wenn alle Priester sind?
Es ist in dem Wortlein Priester, Pfarrer, geistlich gesehen, Unrecht getan worden, dass man sie von dem allgemeinen Haufen, den Christen, abgezogen hat. Die Heilige Schrift gibt keinen anderen Unterschied an, als dass sie die Gelehrten oder Geweihten, Diener, Sklaven, Haushalter sind.
Sie sind Diener, Knechte, Verwalter, die den anderen Christus, Glauben und christliche Freiheit predigen. Denn obwohl wir alle Priester sind, können wir doch nicht alle dienen oder verwalten oder predigen.
Denn gleich wie aus vielen Körnlein zusammengestoßen das Brot gemacht wird und vieler Körner Leiber eines Brotes Leib werden, indem jedes Körnlein seinen Leib und seine Gestalt verliert und den gemeinsamen Leib des Brotes annimmt. Wie desgleichen auch die Weinkörnlein mit Verlust ihrer Gestalt eines gemeinsamen Weins und Tranks Leib werden, so sollen auch wir sein und sind auch wir, wenn wir das Sakrament recht gebrauchen.
Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, in seinem Nächsten durch die Liebe.
Je fester einer glaubt, desto verwunderter und freudenreicher ist er. Unglaube ist stumpf und schläft.
Ja, das gefällt mir am besten. Man kann Gott nicht allein mit Arbeiten dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhen.
Wir sind alle Priester, weil das Priestertum uns alle würdig macht, vor Gott zu treten und für andere zu bitten. Denn vor Gottes Augen zu stehen und zu bitten, gebührt niemandem als den Priestern im Alten Testament. So hat uns Christus erworben, dass wir geistlich für andere eintreten und bitten können, wie ein Priester leiblich vor das Volk tritt und bittet.
Und merke, dass Gott und Menschen widersinnig fahren. Die Menschen geben zuerst das Beste, danach das Ärgste. Gott zuerst das Kreuz und Leiden, danach Ehre und Seligkeit.
Alles, was Gott an geistlichen und leiblichen Gaben uns gegeben hat, hat er uns dazu gegeben, dass wir einander helfen und darin Christus nachfolgen. So haben wir Christus in uns.
Der hochmütige Eigendünkel ist das ärgste Laster. So entsteht Uneinigkeit und Zwietracht in der Gemeinde. Das Exempel Christi soll uns zu einem Christusähnlichen Tun bewegen.
Wir singen nun gemeinsam das Lied zur Jahreslosung »Ein neues Herz«.
Liebe Gemeinde, wir hören heute Morgen auf Worte aus dem Philipperbrief. Da schreibt der Apostel Paulus in Philipper Kapitel 2, in Versen 1 bis 5, das gibt es doch schon bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus, die Ermutigung aus Liebe, dazu die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Mitleid und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Nicht Eigennutz und Streit oder Eitelkeit und Konkurrenzdenken soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat mal ganz provokativ über Christen gesagt, Christen müssten erlöster aussehen. Christen müssten erlöster aussehen, damit ich selber glauben kann. Und Nietzsche, der war einer, der es wissen musste. Es war ein Pfarrersohn, der hat also die Kirche von innen gekannt. Und ich frage mich, was wohl diesen Philosophen so sehr verbittert hat in seinem Leben, dass er das so gesagt hat, die Christen müssten erlöster aussehen, damit ich glauben kann. Da reden diese Christen von Erlösung und von Freiheit und Freude und allem Möglichen. Und dann spürt man so wenig von dem, was Christen glauben. Christen müssten erlöster aussehen. Was wird wohl dieser Paulus, von dem wir gerade gehört haben, zum Nietzsche gesagt haben? Natürlich, die haben sich nicht getroffen, aber ich stelle mir vor, dass vielleicht der Paulus sagt, lieber Herr Philosoph, da haben Sie was ganz Richtiges erkannt. Da ist bei uns Christen manchmal so wenig zu spüren von dieser Freiheit, die Gott schenkt. Aber weil das so ist, darum habe ich ja meine Briefe geschrieben, wie diesen Brief an die Philipper. Und Paulus nennt die Dinge ja hier beim Namen. Nicht Eigennutz oder Streit oder Eitelkeit oder Konkurrenzdenken soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und einer achte den anderen höher als sich selbst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass damals in Philippi einige Oberfromme sich ziemlich geärgert haben über den Paulus, als sie diesen Brief gelesen haben. Was der Paulus hier behauptet, dass es Streit bei uns gibt und Neid und Konkurrenz. Vielleicht haben manche aber auch verschämt zu Boden gesehen. Vor allem vielleicht zwei Frauen, Evodia und Syntyche. An die zwei wendet der Paulus sich in Kapitel 4 des Philipperbriefs ganz direkt. Die hatten wohl Streit miteinander, diese beiden Frauen. Und die spricht er an, dass die sich wieder vertragen sollen. Paulus spricht also hier in seinem Brief die Dinge offen an. Er kehrt nichts unter den Teppich. Und ich glaube, es ist im Leben immer so, oder? Nur was angesprochen wird, kann auch geheilt werden. Paulus wusste, glaube ich, wie wenig erlöst unser Leben oft aussieht. Da menschelt's unter uns. Auch unter Christen. Da gibt's heimlichen Neid und manchmal offenen Streit. Da gibt's alte Gräben, bei denen es niemand geschafft hat, die zuzuschütten. Und die ziehen sich beinahe durch Generationen. Und auch jeder hat ja seine eigenen Schatten im Leben, oder? Das, was uns zu schaffen macht. Was wir aber ganz gut voreinander verbergen können. Vielleicht die geheimen Sorgen. Oder den wunden Punkt im eigenen Leben und in der eigenen Familie. Und wie viel Kraft verwenden wir oft darauf, den guten Schein zu wahren. Dass man es auch nicht merkt, wie es uns geht. Dass jeder denkt, wir sind stark und unverletzlich. Weiß jemand vom Zweifel in unseren Herzen? Kennt jemand den Schmerz, den wir mit uns tragen? Haben wir jemand? Und sei es vielleicht auch der eigene Ehepartner, dem wir auch unser Herz ausschütten können. Und ich glaube, das braucht doch jeder, oder? Und Nietzsche, dieser Philosoph, sagt, Christen müssten erlöster aussehen, sonst kann ich nicht glauben. Und dieser Paulus, der zeigt uns, glaube ich, wie das geschehen kann, dass es erlöster zugeht bei uns. Wir als Christen können wohl dann erlöster aussehen, wenn wir das ernst nehmen, was Gott uns schenkt. Diese Botschaft von Weihnachten, an die wir uns jetzt erinnert haben, diese Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist wegen uns, dass er den Himmel verlassen hat, um unser verlorenes Leben zu retten, dass er uns Hoffnung gibt für unser Leben. Und die Worte von Paulus hier im Philipperbrief, die ich gelesen habe, die nehmen uns, glaube ich, an der Hand und zeigen uns, wie es erlöster zugehen kann in einem Leben und in einer Gemeinde. Und das meint nun nicht, dass Christen immer mit einem Grinsen durch die Gegend laufen müssen, weil es uns ja so gut geht und weil alles in Ordnung ist. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, fröhlich zu sein. Wir müssen nicht so tun, als ob es einem immer gut geht. Nein, erlöster geht's wohl zu, wenn was zu spüren ist davon, dass es einen Gott im Himmel gibt, den unser Leben kümmert. Und Paulus spricht in seinen Worten immer wieder ein Thema an, nämlich das Thema Liebe. Ich habe es vorhin schnell vorgelesen, da weiß ich nicht, ob das klar geworden ist. Da sagt er zum Beispiel, es gibt Ermutigung der Liebe bei euch. Es gibt Mitleid und Barmherzigkeit. Und er sagt, dann passt es im Leben, wenn Menschen verbunden sind durch dieselbe Liebe. Immer wieder spricht er von der Liebe. Und Paulus denkt hier vor allem an die Liebe, mit der Gott uns liebt. Ganz am Schluss sagt er, denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und direkt nach diesen Worten erzählt er Paulus dann, was dieser Maßstab ist. Da erzählt er davon, dass Gott vom Himmel auf die Erde gekommen ist aus Liebe, weil er uns nicht allein lassen will. Dass Jesus Mensch geworden ist, seine göttliche Macht abgelegt hat, um zu leiden und zu sterben. Paulus malt also vor Augen, was Liebe bedeutet. Liebe heißt, dass wir Gott so kostbar sind, dass er hineingekommen ist in unsere Welt. Und Liebe heißt doch immer, oder? Dass mir jemand so kostbar ist, dass es mich bewegt. Wenn ich da sitze und sage, ich liebe dich, aber das bewegt mich nicht, dann glaubt es doch keiner. Gott hat nicht gesagt, ich liebe euch Menschen, dann blieb er im Himmel. Sondern wenn Gott sagt, ich liebe euch, dann kommt er zu uns, weil unser Leben ihn so sehr kümmert. So liebt Gott. Seine Liebe treibt ihn vom Himmel auf die Erde, weil er es nicht mit ansehen kann, wie wir manchmal untergehen in unserer Lieblosigkeit. Und Gott ist gekommen, um wohl die großen Fragen unseres Lebens zu lösen. Und eine dieser Fragen, zumindest bei mir, ist doch die, wie komme ich mit mir selber zurecht? Wie komme ich mit dem zurecht, wie ich bin? Wie komme ich mit dem zurecht, dass ich manches nicht mehr gut machen kann im Leben und dass ich manchmal über mich selber denke, wie konntest du nur? Sie haben es vielleicht gelesen oder mitbekommen, der Berliner Staatssekretär André Holm wurde vor einigen Tagen als Stasi-Mitarbeiter von früher enttarnt. Und in einer Diskussion hat er sich dann dazu geäußert und hat gesagt, ja, ich habe das getan und das ist unentschuldbar. Als ich das gesehen habe, ist mir dieses Wort durchs Herz. Unentschuldbar. Ja, das ist es, was über seinem Leben steht, aber doch auch über meinem und über ihrem. Unentschuldbar. Es gibt Dinge, wo wir uns die Schuld nicht abnehmen können, wo ganz klar ist, ja, das war ich. Wir müssen nicht Stasi-Mitarbeiter gewesen sein wie dieser André Holm. Das ist vielleicht vielmehr im Stillen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das doch eines der Probleme unseres Lebens, dass manches unentschuldbar ist und man denkt, ja, das kann ich nicht mehr loswerden. Und das ist es, was es bedeutet, dass Gott liebt, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und das war wohl nur so möglich, dass wir unsere Schuld losbekommen. Das ist es, was die Bibel erzählt, dass Gott Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben ist. Und das bedeutet, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Das, was wir nicht entschulden können, das trägt er. So als ob einer für mich einsteht und sagt, mach dir keine Sorgen, darum kümmere ich mich mit dem, was bei dir unentschuldbar ist. Er entschuldet uns, weil er die Schuld abnimmt. Und das ist Erlösung. Und liebe Gemeinde, wenn das unser Herz berührt, dass da einer kommt und uns so sehr liebt und uns entschuldet, dann könnte es doch wirklich uns erlöster aussehen lassen, oder? Wenn das stimmt, ich bin so unendlich geliebt. Die Frage ist wohl, ob diese Liebe unser Leben so sehr prägt, dass es uns erlöster aussehen und erlöster leben lässt. Es ist ja immer so, was wir erleben, das prägt uns, oder? Wenn wir immer zu hören bekommen haben, auch als Kind, du bist doch ein Trottel, du kannst doch gar nichts, dann glaubt man das irgendwann, oder? Wenn ich immer das Gefühl hatte in meinem Leben, wer liebt mich eigentlich? dann kann ich auch nie glauben, dass ich geliebt bin. Wenn ich nie richtig Liebe gespürt habe, dann kann ich selber nicht lieben. Und wenn ich tief im Herzen denke, also mich kann doch keiner gern haben, wie soll ich dann glauben, dass der Schöpfer der Welt mich gern hat? Erlöster kann unser Leben aussehen, wenn das uns prägt und wenn wir das tief ins Herz rutschen lassen, dass wir alle, wie wir da sitzen, unendlich geliebte Menschen sind. So kostbar für Gott, dass er Mensch geworden ist wegen uns. Dass er sagt, und du kannst das loswerden, was unentschuldbar ist, weil es ein anderer für dich trägt, Jesus. Und das ist dieser Maßstab, den Jesus vorgelebt hat. Liebe. Und nur wer geliebt ist, kann dann auch lieben. Und Liebe, wie sie der Paulus jetzt meint, das meint nicht, dass wir einander alle gern haben und sympathisch finden oder dass wir alle verliebt sind. Nein, Paulus sagt es hier viel konkreter. Wie sagt er's? Mitleid und Barmherzigkeit soll bei euch da sein. Das wünscht er sich. So soll es zugehen unter Christen, dass Mitleid und Barmherzigkeit da ist. Und das Wort Mitleid, das ist das übersetzte ein griechisches Wort im griechischen Originaltext der Bibel, was so viel heißt wie, es geht mir etwas ganz tief. Das, was ein anderer erlebt, das berührt mich tief. In den Evangelien wird oft dieses Wort verwendet, um zu beschreiben, wie Jesus Menschen begegnet ist. Da heißt es in der Lutherbibel dann immer, es erbarmte sich oder er erbarmte sich. Es erbarmte Jesus. Also das heißt Liebe. Als von Gott geliebte Menschen soll man das uns abspüren, dass das, was einen anderen bewegt, uns tief berührt. Und da frage ich mich, was spüren denn Menschen bei uns? Spüren sie, dass mich was bewegt? Spüren sie unser Herz? Vielleicht gibt's Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen. Wenn Sie solch einen Menschen vor Augen haben oder vielleicht war es auch früher, dann überlegen Sie mal, was hat Ihnen so gut getan bei diesem Menschen? Und ich glaube, das ist doch immer, dass wir sein Herz gespürt haben, oder? Dass wir gemerkt haben, was mich bewegt, das berührt diesen Menschen. Und dann fühlt man sich wohl. Und wir feiern heute Mitarbeitergottesdienst. Und ich habe vorhin gestaunt bei dieser Präsentation, was es für Gruppen und Kreise gibt. Und das ist enorm. Was der Paulus hier sagt, das meint aber, glaube ich, noch mehr. Bei allem, was wir tun, geht es schlicht darum, dass Menschen unser Herz finden. Was unsere Arbeit in der Gemeinde mit Leben erfüllt, das ist wohl diese Liebe. Dass wir einander unser Herz finden lassen. Und das kann, glaube ich, sogar bei dem geschehen, mit dem ich mir schwer tue. Ich kann auch den mein Herz finden lassen, von dem ich weiß, wir werden in diesem Leben nicht beste Freunde. Es geht hier nicht um das Gefühl von Sympathie oder Liebe, sondern ich glaube, es geht um die Einstellung. Möchte ich, dass der andere mein Herz findet? Bin ich bereit, dass das, was den anderen bewegt, mich irgendwie angeht? Das ist wohl Mitleid und Barmherzigkeit. Und es geht auch nicht darum, dass andere nur unsere Liebe finden, sondern sie sollen erfahren, dass sie von Gott geliebt sind. Es ist immer wohl Gottes Liebe, die durch uns hindurch andere Menschen berührt. Und darum kommt wohl alles darauf an, dass wir uns von dieser Liebe Gottes prägen und berühren lassen. Nur wenn ich selber weiß, ich bin tief geliebt, nur dann kann ich andere mein Herz finden lassen. Mir fällt hier das Stockbett unserer Buben ein. Bei unseren Buben gab es so eine Phase, bei euch Konfis ist das natürlich schon lang her, so eine Phase, wo so kleine Leuchtsterne sie fasziniert haben. Vielleicht kennen Sie das. Das sind so kleine Sterne, die beppt man ins Bett oder überall hin. Wenn das Licht drauf fällt und man dann das Licht ausschaltet, dann leuchten die weiter in der Nacht. Die haben keine Strahlkraft aus sich selber, diese Sterne, sondern sie geben das Licht nur weiter. Unser Leben als Christen und als Mitarbeiter soll diesen Leuchtsternen gleichen. Nicht, dass wir aus uns selber raus Kraft haben und leuchten und einen schönen Schein wahren, sondern wir brauchen es, dass wir selber berührt sind von dieser Liebe, die unser Herz hell macht. Und wenn das uns prägt, dann werden wir das ausstrahlen. Christen sollen nicht Erlöster aussehen, sondern wir werden Erlöster aussehen. Da geht es nicht darum, dass wir sagen, jetzt strenge ich mich mal an. Nein, Erlöster wird es zugehen, wenn andere mir anmerken, wie geliebt ich bin. Und Paulus spricht da hier die heiklen Punkte an. Und darauf möchte ich zum Schluss noch eingehen. Er redet hier nicht von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er sagt, nicht Eigennutz und Streit oder Eitelkeit und Konkurrenzdenken soll euer Handeln bestimmen. Nehmt euch zurück, achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Im Leben geht's anders zu, oder? Wie ist es bei euch Konfis in der Schule? Da geht's doch schon drum, wer hat da die guten Noten? Da hat man schon ein bisschen Konkurrenz. Wer kommt morgens mit den schöneren Klamotten? Oder wer hat mehr Freunde? Und das ist bei uns allen ja so. Konkurrenz gibt's immer und Streit bleibt nie aus. Vor allem, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Wenn wir das Gefühl haben, dem anderen geht's viel besser und der stellt sich immer in den Vordergrund. Und Paulus nennt hier die Dinge beim Namen und er zeigt uns aber, wie wir aus dieser Falle der Konkurrenz herauskommen. Es sind herausfordernde Worte, oder? Nehmt euch zurück, achtet den anderen höher. Seid nicht auf den eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Worum geht's uns im Leben? Dass wir groß rauskommen? Oder freuen wir uns drüber, wenn einem anderen was gelingt? Wenn der Arbeitskollegin was gelingt und bei mir selber hat's nicht so geklappt? Oder auch bei den Gruppen und Kreisen, wenn die Jungschar floriert und in meinem Kreis, da dümpelt gerade alles vor sich hin? Freue ich mich, wenn ein anderer beglückende Erfahrungen im Glauben macht? Oder bin ich neidisch, weil mich der Zweifel manchmal so packt? Einem anderen Gutes gönnen, das können wir nur, wenn wir wissen, ich bin geliebt. Wenn ich weiß, mein Leben ist kostbar für Gott und das des anderen. Wir können wohl nur aus diesem Hamsterrad der Konkurrenz und des Neids herauskommen, wenn wir tief im Innern wissen, Gott hat etwas Gutes in mein Leben hineingelegt und in das Leben des anderen. Jeder von uns hat seine eigenen Gaben und Aufgaben. Es hat mal jemand das ganz treffend gesagt, in der Fußballersprache, hat gesagt, Gott legt bei jedem von uns den Ball auf den Elfmeterpunkt. Jetzt müsste man natürlich die Fußballer unter uns fragen, was das bedeutet, wenn der Schiri den Ball nimmt und auf den Elfmeterpunkt legt und dann der Spieler hoffentlich Anlauf nimmt und den Ball einfach verwandelt und uns ein Tor gibt. Ich fand es ein schönes Bild. Jeder von uns hat etwas Besonderes von Gott bekommen. Bei jedem von uns legt Gott den Ball auf den Elfmeterpunkt, sodass wir ihn verwandeln können. Jeder von uns hat seine Gaben und seine ganz besonderen Fähigkeiten. Was können wir gut? Was sind unsere Gaben? Was ist typisch für uns, was dann anderen gut tun kann? Und wenn ich denke, wenn das jemand denkt, also ich habe nichts Besonderes, was kann ich schon? Dann liegt es nicht daran, dass wir nicht können, sondern dass wir den Ball noch nicht gesehen haben, der vor unserer Nase liegt. Wenn ich weiß, Gott legt jedem den Ball vor die Füße, dann kann ich dem anderen gönnen, dass er seinen Elfmeter verwandelt. Christen müssten erlöster aussehen, so hat es der Nietzsche gesagt. Aber ich glaube, wir müssen nicht erlöster aussehen, sondern wir werden erlöster aussehen, wenn wir wissen, wir sind geliebt. Wenn wir wissen, Gott legt den Ball auf den Elfmeterpunkt meines Lebens und beim anderen. Dann kann ich den anderen mein Herz finden lassen. Und liebe Gemeinde, ich glaube, dann geht's erlöster zu. Amen. Ich bitte Sie, aufzustehen. Herr Jesus Christus, du kennst unser Leben und wir danken dir, was du in unser Leben hineingelegt hast. Manchmal, da zweifeln wir vielleicht an uns selber. Lass uns diesen Ball sehen, den du auf den Elfmeterpunkt unseres Lebens gelegt hast. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen wieder ein Lied von der Folie. Komm und lobe den Herrn. Thank you. Und Sie haben vorher schon gehört, dass wir jetzt was wagen wollen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Das macht unser Leben stark, dass wir wissen, diesen großen Gott kümmert unser Leben. Und da geht es um jedes einzelne Leben. Und deshalb haben wir überlegt, dass das auch spürbar und erlebbar wird, wollen wir nicht nur drüber reden, sondern auch die Möglichkeit schaffen, das zu erleben. Markus Keppler hat es vorhin schon gesagt, es wird jetzt 3 sogenannte Stationen geben. Wir haben jetzt eine Zeit, vielleicht 10 Minuten, wo Musik spielt. Und wenn Sie wollen und wenn Sie mögen und sich trauen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, vorzukommen. Was man normalerweise im Gottesdienst nicht macht. Aber wenn das möglichst viele machen, dann fällt es auch nicht mehr auf. Dann braucht man sich auch nicht dafür genieren. Da ganz links sehen Sie eine Wand mit Gebetsanliegen. Da gibt es Zettel, wo Sie was draufschreiben können. Gebetsanliegen für die Gemeinde, für unsere Welt. Sie können es als Gebet formulieren, ein Stichwort draufschreiben, wie auch immer. Gott versteht es dann schon, glaube ich. Und wir lassen es einfach hängen, auch die nächsten Wochen noch. Und vielleicht gehen manche dieser Gebetsanliegen auch in Gruppen und Kreise oder in ihr persönliches Gebet, wenn Sie sagen, ich möchte es aufnehmen. Das ist was alle lesen können. Dann sehen Sie hier diese Klage- und Gebetsmauer. Da geht es um persönliche Bitten, wo man sagt, das möchte ich nicht, dass das jemand mitkriegt. Schreiben Sie es einfach auf, falten Sie es zusammen, stecken Sie es in die Ritzen dieser Mauer als Gebet. Und wie es der Markus Keppler gesagt hat, nachher wird es verbrannt und es liest keiner. Und zur dritten Möglichkeit, die wir Ihnen anbieten wollen, sagt noch meine Frau was.
Es gibt dann noch die Möglichkeit, sich persönlich einen Segen zusprechen zu lassen. Mein Mann und ich werden hier vorne sein. Sie können gerne zu uns kommen. Wir legen Ihnen die Hand auf die Schulter, sprechen Ihnen einen Segen zu und Sie bekommen noch eine Karte mit einem Bibelwort. Wir laden Sie ein, sich segnen zu lassen und sich Gottes Nähe ganz persönlich für Ihr Leben zusprechen zu lassen.
Jetzt soll die Musik spielen und ich hoffe, dass sich manche trauen und diese Gelegenheit wahrnehmen.
Thank you.
lade Sie ein, dass wir als Abschluss dieses Teils das Lied singen, das angeschlagen ist, 897, das ist das Monatslied, Groß ist unser Gott.
Zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für alle Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, besonders für die Mitarbeiter in der Kinderkirche und Bubenjungschar. Danke, dass du ihre Sorgen und Probleme kennst und bitte gib ihnen immer wieder Geduld und Liebe. Deinen Frieden unter den Mitarbeitern und auch Freude mit den Kindern. Auch bitte ich für sie um Weisheit, um den Kindern dein Wort lebendig und lieb zu machen. Danke, Herr Jesus, dass du die Kinder so sehr lieb hast und deshalb dürfen wir dich bitten, dass du die Arbeit mit den Kindern segnest.
Wir bitten dich heute für die Menschen zu Hause, die körperliche oder seelische Not leiden, für alle, die Einsamkeit alleingelassen sind, für alle, die den Tod vor Augen haben. Sei du ihnen nahe, schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten dich heute für alle Mitarbeitenden der Diakoniestation, die in der Pflege, Nachbarschaftshilfe und Demenzbetreuungsgruppe bei den Menschen tätig sind. Gib ihnen immer wieder Kraft für ihre vielfältigen und oft auch schweren Aufgaben. Lass sie einfühlsam und kompetent ihren Dienst tun. Segne du Gott alles tun und schenke allen das nötige Einfühlungsvermögen im Umgang mit den zu pflegenden Menschen. Lass ihr Tun in der Liebe und Freiheit geschehen, die du uns schenkst. Wir bitten dich, in Zeiten des Fachkräftemangels ausreichend kompetente, den Menschen zugewandten Fachkräfte zu finden. Schenke ihnen Motivation und Freude, ihren Beruf in der Diakoniestation auszuüben.
Und Vater im Himmel, wir danken dir für die Mädelsjungschar hier in Schopfloch. Wir danken dir für die vielen Mädels, die jede Woche kommen und auch für das tolle Mitarbeiterteam und dass sie Spaß miteinander haben dürfen. Wir bitten dafür, dass die Mädels weiterhin gern kommen, dass sie sich einladen lassen. Schenk du, dass sie in ihrem Alltag erleben dürfen, dass Gott sie begleitet und ihnen hilft. Schenk du auch den Mitarbeitern Kraft und Freude und Liebe. Und rüste du sie aus, dass sie immer wieder neue, gute Ideen haben. Wir bitten auch für den Teenkreis. Danke, dass so viele Teens kommen und ja, jeder Einzelne ist so einzigartig und so bereichert auf seine eigene Art im Teenkreis. Danke für ein unglaublich großes und vielfältiges Mitarbeiterteam und für das ganze ehrenamtliche Engagement. Wir bitten dich aber auch für geistliches Wachstum. Ja, dass der Glaube ganz fest ins Herz jedes Einzelnen rutscht und dass er erlebbar wird. Und wir bitten auch hier für die Mitarbeiter, dass sie die Anliegen der Teens immer besser erkennen und sie in ihrem Glauben und Lebensweg unterstützen können. Amen.
Gemeinsam beten wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir sind schon beinahe am Ende des Gottesdienstes angekommen. Bevor wir dann noch ein Lied singen, noch einige Ansagen von mir. Zunächst möchte ich ganz herzlich allen danken, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet haben, die sich engagiert haben, sodass man es gesehen hat oder auch im Hintergrund. Einfach klasse. Vielen Dank. Ich finde, da wird was deutlich davon, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Sie werden am Ausgang noch eine Karte bekommen. Alle, die sich segnen ließen, haben so eine Karte schon bekommen. Aber jeder, der im Gottesdienst ist, ist eingeladen, so eine Bibelkarte mitzunehmen. Vielleicht findet sie einen Platz bei Ihnen daheim. Was Sie einlegen heute, ist für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Das Opfer, herzlichen Dank. Um 19 Uhr heute Abend ist der Erwachsenenkreis im Gemeindehaus. Herzliche Einladung. Am Dienstag um 9.30 Uhr ist Gesprächskreis für Frauen im Gemeindehaus mit dem Thema Ein gutes neues Jahr. Am Mittwoch ist Kirchengemeinderatssitzung um 20 Uhr im Gemeindehaus. Und dann noch ein wichtiger Hinweis. Eigentlich wäre Bibelstunde am Freitagabend. Aber der Otto Schneider ist erkrankt. Er ist sogar im Krankenhaus. Ich kann auch an ihn denken, auch im Gebet. Deshalb wird die Bibelstunde ausfallen diese Woche. Wenn es ihm soweit geht, wird er es dann im Frühjahr nachholen. Sagen Sie es einfach weiter, dass alle das wissen, dass die Bibelstunde am Freitag ausfällt, weil ich leider nicht einspringen kann. Zu dem allem lade ich herzlich ein zu den Veranstaltungen, die ich genannt habe und herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr und Kindergottesdienst findet um 10 Uhr statt, ausnahmsweise. Eigentlich hätte heute Kindergottesdienst stattfinden sollen, wir haben es aber ausfallen lassen wegen Mitarbeitergottesdienst. Und nun wollen wir miteinander noch ein Lied singen. Das nächste, was angeschlagen ist, 946 als Segenslied. Meine Gnade weicht nicht von dir. Thank you. Ich wünsche Ihnen allen einen guten, gesegneten Sonntag. Ich bitte Sie, dass Sie sich zum Segen erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.